بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا الصوف بيت الله تمهان در ويلتن من الله سيجن من هايل ومن هاتشكايت سن وطن بروفيت محمد صلى الله عليه وسلم Die heutigen Verse, die wir uns anschauen möchten, sind die Verse 78 bis 83. Ich lese wie immer erst einmal die deutsche Übersetzung vor, die wie folgt lautet. Wo immer ihr auch seid, wird euch der Tod erfassen. Und wäret ihr in hochgebauten Türmen. Und wenn sie etwas Gutes trifft, sagen sie, das ist von Allah. Und wenn sie etwas Böses trifft, sagen sie, das ist von dir. Sag, alles ist von Allah. Was ist mit diesem Volk, dass sie beinahe keine Aussage verstehen? Was dich an Gutem trifft, ist von Allah. Und was dich an Bösem trifft, ist von dir selbst. Und wir haben dich als Gesandter für die Menschen gesandt. Und Allah genügt als Zeuge. Wer dem Gesandten gehorcht, der gehorcht Allah. Und wer sich abkehrt, so haben wir dich nicht als Hüter über sie entsandt. Und sie sagen, Gehorsam. Wenn sie aber von dir weggehen, heckt ein Teil von ihnen etwas anderes aus, als was du sagst. Aber Allah schreibt auf, was sie aushecken. So wende dich von ihnen ab und verlasse dich auf Allah. Allah genügt als Sachverwalter. Denken sie denn nicht sorgfältig über den Koran nach? Wenn er von jemand anderem wäre als von Allah, würden sie in ihm wahrlich viel Widerspruch finden. Und wenn ihnen eine Angelegenheit zu Ohren kommt, die Sicherheit oder Furcht betrifft, machen sie es bekannt. Wenn sie es jedoch vor den Gesandten und den Befehlshabern unter ihnen brächten, würden es wahrlich diejenigen unter ihnen wissen, die es herausfinden können. Und wenn Allahs Huld nicht wäre, oder wenn Allahs Huld und Erbarmen nicht gewesen wären, wäret ihr fürwahr außer wenigen dem Satan gefolgt. Wir bitten Allah subhanahu wa ta'ala darum, dass er diese Sitzung zu einer segensreichen Sitzung macht und dass er unsere guten Taten annimmt. Und ich erinnere mich und euch an den Ausspruch unseres Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dem er sagte, Khayrukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah. Die besten von euch sind diejenigen, die den Koran lehren und lernen. Und so bitten wir Allah subhanahu wa ta'ala, dass uns eine aufrichtige Absicht gibt, das heißt, dass wir es für Allah alleine machen, auf dass wir tatsächlich zu den besten Menschen gehören. Und ebenso, liebe Geschwister, gibt es viele Vorzüge. Es gibt nichts Besseres, als dass man lernt, was Allah subhanahu wa ta'ala von einem verlangt, damit man es umsetzt. Wir haben, liebe Geschwister, beim letzten Mal und bei den vorletzten Malen Eigenschaften von Leuten kennengelernt, die sagen, wir sind gläubig, aber dann ihre Handlungen entsprechen nicht dem, was sie sagen. Und das ist natürlich eine Form von Heuchelei oder ein Anzeichen von schwachem Glauben. Und wir haben kennengelernt, dass manche von ihnen dann nicht, obwohl Allah subhanahu wa ta'ala schon uns gesagt hat, was halal und was haram ist, sich trotzdem nicht Allahs Gesetz zuwenden, sondern anderen falschen Göttern zuwenden. Des Weiteren haben wir ein Beispiel bekommen von manchen Leuten, die gesagt haben, sinngemäß, wenn wir zum Kampf aufgefordert werden, dann werden wir auch zweifellos kämpfen. Und dazu hatte ich beim letzten Mal einen Hadith erwähnt, ich erinnere euch noch einmal daran, und zwar die Aussage von Abdullah ibn Abbas, radiallahu anhuma, er berichtet, dass Abdurrahman ibn Auf und einige seiner Freunde zum Propheten sallallahu alaihi wasallam kamen und gesagt haben, O Prophet Allahs, als wir noch Götzendiener waren, da waren wir immer auf Achse im Dschihad. Also im Kampf halt, ja. Und die wollten damit sagen, dass sie immer angesehene Leute waren, weil sie immer Krieg geführt haben und immer die anderen besiegt haben und so hatten sie Ansehen unter den Leuten. فَلَمَّا آمَنَّا صَرْنَا أَذِلَّا sagte er, nachdem wir aber den Iman angenommen haben, sind wir jetzt Erniedrigte geworden. Also sie wollten sagen, warum kämpfen wir nicht? Und dann sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam, إِنِّي أُمِرْتُ بِالْعَفُوْ فَلَا تُقَاتِلُ الْقَوْمِ. Mir ist angeordnet worden zu verzeihen, deswegen bekämpft das Volk nicht, also die Mekkaner. Oder andere, weil zu diesem Zeitpunkt der Dschihad noch nicht gesetzlich war, und sondern erst später, also nach der Auswanderung. Daraufhin hat Allah subhanahu wa ta'ala den einen Vers, den 77. Vers, abgesandt, den wir letztes Mal angeschaut haben. Siehst du nicht jene, zu denen gesagt wurde, haltet eure Hände zurück, also führt keinen Krieg. Bleibt zu Hause und betet und fastet und macht Zakat, sinngemäß, ja. Dann sind sie damit einverstanden. Aber sobald ihnen dann aufgefordert werden, eines Tages zu kämpfen, dann machen sie Stopp. Dann machen sie Halt und dann sagen sie langsam, das ist uns jetzt zu viel, warum jetzt zu früh? Würde dieser Befehl auch später kommen? Wir sind jetzt noch nicht dafür bereit. Das ist das Problem, dass man etwas sagt, was man nicht tun kann oder tun wird. Und es ist höchst hassenswert bei Allah, dass man Dinge sagt, die man nicht tut. Und Allah subhanahu wa ta'ala, wie wir auch in Surat Al-Imran kennengelernt haben, weist uns darauf hin, dass der Tod, der den Menschen ereilen wird, jeder von uns, du, jeder von uns wird sterben, und zu ihm wird der Engel des Todes kommen, und er wird ihn abrufen, und dann wird alles vorbei sein. Und dieser Zeitpunkt, der wird nicht hinausgeschoben und kann auch nicht vorgezogen werden. Dieser Zeitpunkt ist schon festgeschrieben bei Allah subhanahu wa ta'ala, wann es geschehen wird. Das wurde schon festgeschrieben, als du noch im Bauch deiner eigenen Mutter warst. Und insofern, wenn Allah subhanahu wa ta'ala dich auffordert, was zu tun, egal ob es ist im Kampf oder etwas anderes, oder dich opfern oder was auch immer, so wird es niemals sein, dass du deswegen früher stirbst oder später stirbst. Ja? Das ist also die entscheidende Sache in diesen Versen. Und natürlich neben anderen Sachen, dass man Allahs Befehlen gehorchen soll, auch wenn es zum Tod führen würde, spielt ja gar keine Rolle. Weil es geht ja nicht um dieses Leben jetzt, sondern es geht um das Leben danach. Und deswegen sagte Allah subhanahu wa ta'ala im 78. Vers, wo auch immer ihr seid, wird euch der Tod erfassen. Und während ihr in hochgebauten Türmen, ja, auch wenn jemand sich da irgendwie hoch einen hohen Turm bauen würde, weil er dann dadurch von Pfeilen geschützt würde und vom Krieg also nicht beeinflusst wird, niemand könnte ihn angreifen im Krieg, weil er eben ganz versteckt ist irgendwo. Trotzdem, niemand könnte ihn vielleicht umbringen, aber der Tod wird ihn trotzdem eilen, zu genau zu dem Zeitpunkt, an dem er kommen sollte. Ja? Und deswegen wird der Engel des Todes wird genau zu einem bestimmten Zeitpunkt, an einem bestimmten Ort zu dir kommen und deine Seele aus dir rausnehmen. Den Tod kann man also nicht entfliehen, sondern er ist fest vorgeschrieben und der Dschihad führt nicht dazu, dass man früher stirbt und auch nicht später. Also hochgebaute Türme oder auch Schlösser oder Burgen oder auch ähnliches, alles ist damit hier gemeint. Ja. Und jetzt geht es um Folgendes. Diese Leute, die sich nicht an dem Befehl des Propheten sallallahu alaihi wasallam orientieren, wenn sie etwas Gutes trifft, sagen sie, das ist von Allah. Übrigens, was den Tod angeht, also die Sache ist ja so, der Zeitpunkt ist festbestimmt und deswegen ist es ja völlig egal, ob du dadurch durch einen Herzstillstand stirbst oder ob du stirbst durch das Schwert oder ob du stirbst durch irgendeinen anderen Grund, durch eine Krankheit, was auch immer. Ne? Wie dem auch sei, diese Leute, die sich abwenden vom Befehl des Propheten sallallahu alaihi wasallam, wenn sie etwas Gutes trifft, sagen sie, das ist von Allah. Aber sie sagen das nicht irgendwie aus Dankbarkeit, das kommt von Allah, Gott sei Dank hat uns Gott dieses Gute gegeben, sondern sie wollen damit sagen, das ist von Allah und nicht von dir, o Prophet. Ja? Das heißt, sie wollen das ist keine Danksagung an Allah, sondern das Gegenteil davon dem Propheten sallallahu alaihi wasallam gegenüber. Sie wollten, also eigentlich hätten sie natürlich Allah loben müssen und auch dem Propheten sallallahu alaihi wasallam dankbar dafür sein müssen, dass er ihnen den richtigen Weg gezeigt hat und dass er ihnen immer zum Guten aufruft. Denn unser Prophet sallallahu alaihi wasallam ist auch ein Mensch und er hat auch immer die Entscheidung gehabt, ob er Allah gehorcht oder nicht gehorcht, aber er hat sich immer für den richtigen Weg entschieden. Und deswegen hat Allah subhanahu wa ta'ala uns aufgefordert, ihm uneingeschränkt zu gehorchen. Also wenn sie etwas Gutes trifft, sagen sie, das ist von Allah, also nicht von dir. Und wenn sie etwas Böses trifft, sagen sie, das ist von dir. Du bist der Grund dafür. Diese Sache findet man wieder, als Eigenschaft von vielen Kuffar, dass sie immer in den gläubigen Menschen ein schlechtes Omen sehen. Das heißt also, wenn etwas Schlechtes passiert, dann sagen sie, die gläubigen Menschen, die da uns, die sind schuld daran. Die haben uns das gebracht, diese religiösen Leute. Die sind schuld für diese ganzen Katastrophen, die in unseren Ländern passieren. Ja? Und das Gleiche, also das ist eine Eigenschaft der Kuffar, weil sie hier beschrieben wird und auch weil Allah subhanahu wa ta'ala das Gleiche gesagt hat über die Anhänger von Pharaon. Und zwar, إذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه. Wenn ihr etwas Gutes trifft, dann sagen sie ja, das steht uns auch zu. وإن تصيبهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه. Und wenn sie etwas Schlechtes trifft, dann sehen sie eben in Moses und in den Leuten, die ihm folgen, ein schlechtes Vorzeichen. So sagen sie ja, ihr seid die das Schlechte gebracht haben. Okay? Und ebenso sagte das Volk von Salih, alayhi salatu wassalam, sagte, اطيرنا بك وبمن معك. Wir sehen in dir und in deinen Leuten ein schlechtes Vorzeichen. Und ebenso sagte das Volk von Yasin zu ihren Gesandten, إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم. Wir sehen in euch ein schlechtes Vorzeichen, ein schlechtes Omen. Wenn ihr nicht damit aufhört, also zum Tawhid aufzurufen und zum Islam aufzurufen, dann werden wir euch steinigen. Okay? Und deswegen, liebe Geschwister, sagt man Al-Kufru Millatun Wahida, das heißt also, der Kufr ist ein einziger Weg. Ja? Also jede Form des Kufr führt letztendlich zum selben Ergebnis. Und die Eigenschaften der Kuffar von damals sind die gleichen Eigenschaften der Kuffar von heute. Und genauso die Eigenschaften der gläubigen Menschen heute sind die gleichen Eigenschaften der Gläubigen von damals. Und deswegen kann man nur gläubig sein, wenn man auch das Sunna des Propheten sallallahu alaihi wasallam folgt, beziehungsweise sich auf dem Weg der Freunde des Propheten sallallahu alaihi wasallam befindet. Sonst kann man ja gar nicht genauso sein wie sie. Allah subhanahu wa ta'ala sagt zu seinem Propheten sallallahu alaihi wasallam anschließend, sag, alles ist von Allah. Alles ist von Allah. Gemeint ist eben, alles Gute und alles Schlechte ist Schöpfung Allahs und alles Gute und alles Schlechte gehört zur Bestimmung Allahs. Zur Bestimmung Allahs. Und wir wissen, dass Allah subhanahu wa ta'ala durch den einen Willen, den er hat, Al-Irada Al-Kawniyya, bestimmte alles, was geschieht. Gutes und Schlechtes. Und durch seine Irada Shar'iyya, durch seinen gesetzlichen Willen, möchte er das Gute für uns und das Schlechte möchte er nicht für uns. Und deswegen ordnet er uns Dinge an, die wir tun müssen, damit wir Gutes bekommen, und verbietet uns Schlechtes, damit wir nicht Schlechtes bekommen. Also eigentlich ganz einfach. Und Allah sagte, was ist mit diesem Volk, dass sie beinahe keine Aussage verstehen? Ja? Aber wir, Alhamdulillah, wir verstehen diese Aussagen, weil wir versuchen, diese Verse zu verinnerlichen. Und daraufhin wird Allah subhanahu wa ta'ala gleich, also in den folgenden Versen anspielen, dass das Verinnerlichen von Versen dazu führt, dass man zu den richtigen Bedeutungen kommt. Natürlich neben auch anderen Sachen, aber eines der wichtigsten Sachen ist, dass die Bedeutung eines Verses dein Herz berührt, ist, dass du einen Vers nimmst und ihn mehrmals zitierst. Sehr, sehr oft zitierst. Immer wieder. Ja? Und das ist über einige uns vorausgegangenen Menschen, rechtschaffende Menschen, überliefert worden, dass sie bestimmte Verse ein oder Suren eine ganze Nacht lang oder stundenlang durchrezitiert haben, um eben diese Verse zu verinnerlichen, damit sie an das Herz gelangen, das Herz bewegen. Ja? Weil jeder von uns hat zum Beispiel Surat al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad, schon zigmal gelesen, wenn nicht tausendmal gelesen. Aber es gab eben rechtschaffene Menschen, die diese Sura genossen haben und deswegen ihre Nachtgebete oder manche Gebete dadurch immer beendet haben, weil ihnen die Sura so sehr gefallen hat, weil Allah subhanahu wa ta'ala darin beschrieben wird. Jetzt, das Gute, was von Allah subhanahu wa ta'ala kommt, ist natürlich aus deiner Gunst heraus. Allah muss uns gar nicht geben, aber gibt es von sich aus uns. Und das Schlechte ist natürlich als Prüfung für uns gehorchen wir Allah subhanahu wa ta'ala immer noch, auch wenn es uns schlecht geht? Oder sagen wir, warum hat Gott uns ausgerechnet das gegeben und sind damit unzufrieden mit Gottes Bestimmung? Ja? Das ist die Eigenschaft der Kuffar. Sie sind unzufrieden mit Gottes Bestimmung und sie verstehen nicht, wenn irgendwas Schlechtes passiert, wie ein Kind stirbt oder jemand gequält wird oder ein Krieg ausbricht oder was auch immer. Sie verstehen nicht die Gründe dahinter, aber wir sehen die Gründe sehr offensichtlich. Die Leute, die gläubig sind, die danken nach einer Katastrophe, dass Allah sie hat leben lassen und sehen darin einen Beweis für die Existenz Allahs und einen Beweis für die Allmacht Allahs und einen Beweis für die Barmherzigkeit Allahs. Ja? Und die anderen, die Ungläubigen oder die schwach im Glauben waren, die verzweifeln an solchen Sachen und sind dann unzufrieden und bestehen die Prüfung eben nicht. Im 79. Vers sagt Allah subhanahu wa ta'ala, was dich an Gutem trifft, ist von Allah. Und was dich an Bösem trifft, ist von dir selbst. Das ist im ersten Anschein nach, könnte man meinen, es sei ein Widerspruch zu dem Vers im 78. Vers. Aber nachdem wir den 78. Vers jetzt verstanden haben und erläutert haben und gesagt haben, dass es eben zu Allahs Irada Kauniyah gehört, dass er alles bestimmt und der Schöpfer von Gutem und von Schlechten ist. Also Allah hat das Schlechte erschaffen. Wir alle lesen, min sharri ma khalaq. Ja? Vom Übel, wir suchen Zuflucht bei Allah, vor dem Übel, das er erschaffen hat. So ist es wortwörtlich. Ja? Nachdem wir diesen Tafsir jetzt gegen gehört haben, wissen wir, was damit gemeint ist. Und auch der folgende Vers ist einfach zu verstehen. Was sich an Gutem trifft, ist von Allah. Völlig klar, warum wir nicht da, weil Allah subhanahu wa ta'ala es eben angeordnet hat und weil er dir das zuschreibt und für dich bestimmt hat, so kommt das von Allah. Und was dich an Bösem trifft, ist von dir selbst. Ist von dir selbst. Und diese Sache ist von dir selbst, weil alles Schlechte, was uns trifft in diesem Leben, ist aufgrund Sünden, die wir begangen haben. Und das ist noch ein größerer Grund dafür, dass man, wenn etwas Schlechtes passiert, überhaupt nicht unzufrieden sein darf mit der Bestimmung Allahs. Weil die Sache trifft dich nur aufgrund Sünden, die du selbst begangen hast. Allah subhanahu wa ta'ala hat dies im Koran mehr als deutlich dargelegt und gesagt, was auch immer euch an Unheil oder Katastrophen trifft, so ist es aufgrund dessen, was eure Hände vorausgeschickt haben. Und Allah sagte ebenfalls, und er verzeiht vieles. Und er verzeiht vieles. Und deswegen muss man immer umgekehrt denken und sich wundern darüber, warum Allah subhanahu wa ta'ala nicht die Menschen zur Rechenschaft zieht. Ja? Anstatt dass man sich darüber wundert, dass Katastrophen passieren. Man müsste sich wundern, warum passiert nicht noch viel mehr. Ja? Die meisten Menschen sind ungläubig. Die meisten Menschen sind Allah subhanahu wa ta'ala undankbar. Die meisten Menschen nehmen von Allah und danken ihn nicht und beten ihn nicht an. Die meisten Menschen gesellen Allah andere Götter bei. Die meisten Menschen sind Götzendiener, Mushrikin. Und die meisten Menschen werden in die Hölle gehen. Und trotzdem ist Allah subhanahu wa ta'ala geduldig. Ja? Allah subhanahu wa ta'ala ist geduldig und gibt den Menschen immer noch weiter Essen, Trinken, Luft, was auch immer sie brauchen zum Überleben. Diese Aussage, und was dich an Bösem trifft, so ist es von dir, ist natürlich jeder einzelne Mensch damit gemeint. Jeder einzelne Mensch ist damit gemeint. Auch wenn die Anrede direkt an den Propheten sallallahu alaihi wa sallam geht, so gilt das selbstverständlich für jeden einzelnen Menschen. Egal was ihn Schlechtes trifft, so ist es aufgrund der eigenen Taten, die man begangen hat. Und wie gesagt, und wenn man keine Sünden haben sollte, dann eben prüft Allah subhanahu wa ta'ala einen. Denn es gibt Dinge, die wir wissen, geschehen jedem Menschen. Jedem Menschen passiert es, dass in seiner Umgebung Leute sterben. Auch dem Propheten sallallahu alaihi wa sallam, alle seine Söhne sind gestorben. Und alle, das hat er miterlebt. Ja? Und manche seiner Ehefrauen ebenfalls gestorben. Und wie gesagt, das nicht aufgrund von Sünden, die er begangen hat, sondern das gehört eben ganz normal zum Leben dazu. Und gehört auch dazu, dass Allah subhanahu wa ta'ala seinen Propheten sallallahu alaihi wa sallam auf die höchste Stufe der Geduldigen erheben möchte. Und das geht ja nur, indem man in der Geduld geprüft wird. Allah sagte, und wir haben dich als Gesandten für die Menschen gesandt. Und wir haben dich als Gesandten für die Menschen gesandt. Dies ist eine Beruhigung für den Propheten sallallahu alaihi wa sallam, dass er eben auf dem richtigen Weg ist und dass er so weitermachen soll. Und auch wenn die anderen Menschen sich von dir abwenden und dir nicht gehorchen, das macht gar nichts. Du bist der Gesandte Allahs und Allah genügt dafür als Zeuge. Auch wenn alle anderen Menschen nicht glauben würden, und es gibt ja auch Propheten, Yawm al-Qiyamah, die kommen werden und denen eben nur wenige Menschen folgen, und das macht überhaupt gar nichts aus. Trotzdem, es ist kein Beweis dafür, dass die Mehrheit der Menschen nicht Muslime sind. Die Mehrheit der Menschen, die nicht gehorchen, bedeutet nicht, dass die Leute auf dem richtigen Weg sind, sondern jeder, der auf dem Weg von Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam ist, der ist auf dem richtigen Weg, auch wenn die meisten Menschen nicht auf dem richtigen Weg sind. Und Allah genügt als Zeuge für was? Für deine Entsendung als Propheten und auch dafür, wer die Botschaft angenommen hat und wer die Botschaft nicht angenommen hat. Ja? Weil die Sache im Herzen ist vorrangig erstmal im Herzen, dass man, ob jemand gläubig ist oder nicht. Aber diese Verse, alle, liebe Geschwister, zeigen uns was? Die zeigen uns, dass der Iman eben aus den Taten ebenfalls besteht. Und dass der Iman eines Menschen niemals vollkommen sein wird, bis er nicht das umsetzt, was er von ihm verlangt wird. Ja? Ich meine, darum geht es ja die ganze Zeit. Sie sagen etwas und sie tun es dann nicht. Ja? Also der Iman ist eben nicht nur im Herzen, sondern er zeigt sich auf jeden Fall durch das, was man sagt und durch die Handlungen, zweifellos. Ja. Allah sagte weiterhin, wer dem Gesandten gehorcht, der gehorcht Allah. Und wer sich abkehrt, so haben wir dich nicht als Hüter über sie entsandt. Dieser Ausspruch Allahs ist ein Beweis dafür, dass man der Sunna des Propheten sallallahu alaihi wasallam folgen muss. Und dass niemand das Recht hat zu sagen, ich folge nur das, was Allah sagt. Ich folge nur dem Koran alleine. Das geht überhaupt nicht. Allah subhanahu wa ta'ala, er ist derjenige, der diesen Gesandten sallallahu alaihi wasallam entsandt hat. Und er ist derjenige, der dir in mehr als einem Vers unmissverständlich mitgeteilt hat und angeordnet hat, dass du dem Propheten sallallahu alaihi wasallam gehorchen musst. Und ich frage euch jetzt, was für einen Sinn hätte dieser Vers, wenn die Sunna des Propheten sallallahu alaihi wasallam heutzutage nicht mehr vorhanden wäre? Ja, das ist auch ein Beweis dafür, dass die Sunna unseres Propheten sallallahu alaihi wasallam bis zum jüngsten Tag vorhanden sein muss. Denn wie sollen wir dem Propheten sallallahu alaihi wasallam gehorchen? Und wie sollen wir die Verse richtig verstehen? Wie sollen wir Allah gehorchen, wenn wir nicht manchmal genau wissen, was ein Vers bedeutet? Ja, das können wir nur dann über die Sunna. Und dieser Ayah, liebe Geschwister, wer dem Gesandten gehorcht, der gehorcht Allah, ist ein unglaubliches Lob für den Propheten sallallahu alaihi wasallam. Denn Allah subhanahu wa ta'ala hat hier die Gehorsamkeit dem Propheten sallallahu alaihi wasallam gegenüber auf die gleiche Stufe gestellt wie die Gehorsamkeit Allahs gegenüber. Jetzt könnte man sich vorstellen, könnte man sich jetzt die Frage stellen, ist das nicht eine Art Teilhaberei? Dass man dem Propheten sallallahu alaihi wasallam gehorchen soll, genauso wie man Allah gehorcht? Und die Antwort ist ja ganz einfach. Hier ist ja nicht geschrieben, hier steht nicht drin, ich drücke mal so aus und die Welt versteht, was ich meine. Hier steht nicht drin, wer Muhammad ibn Abdullah ibn Abdul Muttalib gehorcht, der gehorcht Allah. Sondern hier geht es um den Gesandten. Geht es um Muhammad sallallahu alaihi wasallam als den Gesandten Allahs. Ja? Und der Gesandte Allahs, das, was er übermittelt über Allah, darin ist er unfehlbar. Unser Prophet sallallahu alaihi wasallam ist in der Übermittlung der Botschaft unfehlbar. Und deswegen, das, was er sagt, ist, dem ist Folge zu leisten, genauso wie Allah subhanahu wa ta'ala das Aussagen Folge zu leisten sind. Ja? Und unser Prophet sallallahu alaihi wasallam ist nicht wie wir. Wenn er etwas gesagt hat, dann ist es eben immer im Einklang gewesen mit dem, was Allah subhanahu wa ta'ala mag und will. Und wer sich allerdings abkehrt und dem Gesandten sallallahu alaihi wasallam nicht gehorchen möchte, so haben wir dich nicht als Hüter über sie entsandt. Ja? Wir haben dich nicht geschickt als jemand, der mit ihnen abrechnet und achtet darauf, was hat wer getan und weiß nicht was, und immer darauf achtet, welche Taten sie begehen. Nein, du bist nicht dafür verantwortlich. Dafür gibt es bei jedem Menschen Engel, die aufschreiben, was sie tun, und du bist nur dafür da, dass du die Botschaft übermittelst. Ja? Ich glaube, die Gebetszeit eingetroffen. Deswegen würde ich sagen, wir haben, machen wir nach dem Gebet noch so 10 Minuten weiter und dann sind wir inshallah fertig. Barakallahu fiqh. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wir sind beim 81. Vers stehen geblieben. Wir haben gerade den 80. Vers angeschaut, sind wir beim 81. Vers, Surat Nisa. Und sie sagen, Gehorsam. Wenn sie aber von dir weggehen, heckt ein Teil von ihnen etwas anderes aus, als was du sagst. Aber Allah schreibt auf, was sie aushecken, so wende dich von ihnen ab und verlasse dich auf Allah. Allah genügt als Sachverwalter. Diese Leute haben sicherlich, hier geht es um Heuchler, das heißt Leute, die eine Eigenschaft von Heuchelei haben. Warum? Weil sie sagen äußerlich Gehorsam, das heißt, also wir gehorchen dir in allen Angelegenheiten, zeigen wir dir gegenüber Gehorsam. Wenn sie aber von dir weggehen, du nicht mehr bei ihnen bist, heckt ein Teil von etwas anderes aus, als was du sagst, oder wie unten in der Anmerkung steht, als was sie, das heißt die Gruppe, offen sagt. Also sie sagen, sie machen etwas anderes, als was sie gesagt haben, vor dir. Vor dir sagen sie Gehorsam und insgeheim planen sie etwas anderes. Und zwar die eben nicht zu gehorchen. Allah subhanahu wa ta'ala sagt, aber Allah schreibt auf, was sie aushecken. Und das soll für sie eine Ermahnung sein, für jeden Menschen, der an das Verborgene glaubt, dass eben alles, was man tut, aufgeschrieben wird und dass man niemals alleine ist. So wende dich, o Prophet, von ihnen ab und verlasse dich auf Allah. Denn wenn du dich von ihnen abwendest und dich gleichzeitig auf Allah verlässt, dann können sie dir keinen Schaden hinzufügen. Denn Allah genügt als Sachverwalter. Du brauchst dich nicht mehr darum kümmern, warum jemand anderes dir nicht folgt. Du brauchst diese Leute nicht. Daraufhin, interessanterweise kommt der 82. Vers, wo es heißt, denken Sie nicht sorgfältig über den Koran nach. Wenn er von jemandem anderen wäre als von Allah, würden Sie in ihm wahrlich viel Widerspruch finden. Warum ist es interessant, dass dieser 82. Vers genau danach kommt? Weil auch hier, liebe Geschwister, stellt euch vor, dass diese Verse, die werden jetzt auf den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam abgesandt, zu einer bestimmten Zeit, in einer bestimmten Umgebung. Und diese Verse handeln von bestimmten Leuten. Und diese Leute, die das gemacht haben, die vor dem Propheten sallallahu alaihi wasallam so tun, als wären sie ihm gegenüber gehorsam, und dann, wenn sie unter sich sind, alleine sind, dann machen sie etwas anderes, die wissen doch ganz genau, dass sie hiermit gemeint sind oder nicht. Die Frage ist, wie konnte denn der Prophet sallallahu alaihi wasallam wissen, was sie ihm insgeheim sagen? Ja? Das sollte für sie ein glasklarer Beweis sein, dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam der wahre Gesandte Gottes ist. Und dass dieser Koran wirklich von Allah ist. Worauf der 82. Vers ja anspielt, oder worum es im 82. Vers geht. Denken Sie denn nicht sorgfältig über den Koran nach? Ja? Wenn Sie darüber nachdenken würden, was der Prophet sallallahu alaihi wasallam an Offenbarung bekommen hat, und dass es eigentlich zum verborgenen Wissen gehört, und sie dies eigentlich hätten gar nicht wissen können, dann würden sie wissen, dass eben dies wirklich der Koran ist. Und sie wären richtige Muslime geworden. Aber das Problem ist, dass sie nicht darüber nachdenken. Und das Problem ist, dass sie den Koran lesen und die Bedeutung davon nicht verinnerlichen. Oder sie lesen ihn überhaupt gar nicht. Und das ist ein Beweis, dieser Vers ist ein Beweis dafür, dass jeder Mensch dies tun soll. Jeder Mensch soll den Koran lesen und darüber nachdenken, reflektieren. Denn je öfter man den Koran liest, liebe Geschwister, desto mehr Bedeutungen werden einem klar. Obwohl sie eigentlich schon da stehen, aber das wird einem erst bewusst, wenn man die Verse mehrmals liest und sie verinnerlicht. Und das bedeutet tatsächlich, dass man einen Vers nimmt und ihn liest. Einmal liest, zweimal liest, dreimal liest, viermal liest. Konzentriert sich auf dieses Wort, auf das andere Wort, macht sich bewusst, warum Allah ausgerechnet dieses Wort verwendet hat und nicht ein anderes. Weil im Koran ist es kein Zufall, warum diese Worte der Reihenfolge, die Reihenfolge dieser Worte sind, und die Wortwahl ist auch kein Zufall, sondern es ist eine Auswahl vom Herrn der Welten, der die arabische Sprache am besten kann, der sie erschaffen hat. Wenn er von jemand anderem gewesen wäre als von Allah, würden sie in ihm wahrlich viel Widerspruch finden. Allah subhanahu wa ta'ala beweist also unter anderem, dass dieser Koran das Wort Allahs ist, damit, dass im Koran kein Widerspruch ist. Und dieser Beweis ist sehr, also von großem Nutzen. Wir wissen, dass wenn ein Buch von Allah kommt, darin kann es keine Fehler geben. Und darin kann es keinen Widerspruch geben. Also gucken wir ganz einfach an. Alle Bücher der Welt, welche Bücher von welchen Büchern wird behauptet, es sei das Buch Gottes. Da gibt es dann ein paar Bücher, unter anderem durch den Koran. Und unter anderem die Bücher von den Juden und von den Christen. Und bei den Büchern von den Juden und Christen, weil das nun mal die bekanntesten Bücher sind, sage ich mal, neben dem Koran, sicherlich gibt es noch andere Bücher, wo behauptet wird, sie sei von Gott. Wir messen sie einfach an diesem Maßstab. Gibt es darin einen Widerspruch? Dann kann es nicht das Buch Gottes sein. Ich glaube, das ist eindeutig. Und um es einmal anzusprechen, und wir können auf näher eingehen, wie wir wollen. Zum Beispiel gucken wir uns ein Buch der Christen an, von dem sie behaupten, es sei das Buch Gottes. Oder zumindest Offenbarung Gottes oder wie es auch immer, Eingebung Gottes. Und zwar die Bibel. Und wir schauen uns davon den zweiten Teil an, das Neue Testament. Und das Neue Testament besteht aus vielen verschiedenen Büchern wiederum. Und unter anderem gibt es da einige Evangelien, die praktisch, also wir glauben zwar an das Evangelium, das Al-Injil auf Arabisch, was Isa a.s. offenbart bekommen hat. Und im Neuen Testament, dort gibt es verschiedene Evangelien, 4 an der Zahl. In der Geschichte hat es natürlich noch mehr als 4 gegeben, aber man hat diese 4 auserwählt. Und wenn wir jetzt praktisch darin einen Widerspruch finden, dann wissen wir, dass erstens das gesamte Werk kann nicht von Gott sein. Klammer auf, das haben nicht mal die Autoren behauptet. Klammer zu. Nummer 2, wir wissen auch nicht, es könnte sein, es gibt noch mehr Fehler als diese Fehler. Ja? Und dazu wollte ich euch ein Beispiel daraus vorlesen, damit wir ein realistisches Beispiel haben, dass da also wirklich also was mächtig faul ist. Gucken wir uns Folgendes an. Es ist ein Beispiel, was sehr einleuchtend ist und wo man nicht darüber diskutieren kann. Ja, auch wenn ihr mit einem Christen redet, einem Juden redet, na hier eher mit einem Christen, dann der muss einfach einsehen, dass er ein Fehler ist. Und was auch manche christliche Gelehrte auch tatsächlich gemacht haben. Ja? Und zwar das berühmte Beispiel der Genealogie von Jesus a.s. Das heißt, der Stammbaum. Von wo stammt er ab? Und bei diesem interessanten Kapitel, das steht im Matthäus-Evangelium unter anderem, im ersten Kapitel lesen wir Folgendes. Dort steht der Stammbaum von Jesus geschrieben. Das heißt also Stammbaum Jesu Christi, des Sohnes Davids, des Sohnes Abrahams. Ja? Er will beweisen, dass Jesus a.s. vom Hause Dawud abstammt und auch von Ibrahim abstammt. Ja? Und auch über Jakob abstammt, weil dann ist er nämlich einer von den Kindern Israels. Das wissen wir auch. Isa a.s. war einer von den Kindern Israels. Und der Autor, ich sage jetzt absolut der Autor, weil das hat ein Mensch geschrieben, zweifellos, aufgrund des Fehlers, den wir entdecken werden, der hat versucht zu zeigen, dass Isa a.s. abstammt von den Kindern Israels. Klammer auf, er hat natürlich damit gleich bewiesen, dass er kein Gott sein kann, kein Sohn Gottes sein kann, aber das ist ein anderes Thema. Klammer zu. Dann sagt er Folgendes. Ich gehe nicht darauf ein. Also, der Punkt ist folgender. Er erwähnt jetzt, Jesus stammt ab von dem, von dem, von dem, von dem, von dem. Okay? Es gibt mehrere Dinge, die man da kritisieren kann. Aber unter anderem, er sagt, sein Vater war das, sein Großvater hieß so, sein Urgroßvater hieß so und sein Urgroßvater hieß so und so weiter, bis Ibrahim. So. Nun schauen wir uns, das war jetzt das Matthäus-Evangelium. Und jetzt schauen wir uns im Lukas-Evangelium, das ist auch ein Evangelium von diesen vier, bei den Christen, dort finden wir im dritten Kapitel noch einmal die Genealogie von Isa, von Jesus, von wo er abstammt. Und da finden wir plötzlich, dass erstens einmal kein Name gleich ist, bis auf einen einzigen, das ist Josef, der nicht sein Vater ist. Okay? Also das ist ein anderer Punkt, ein anderes Problem. Aber ein Punkt ist, also ich meine, es kann nicht sein, dass also man erst sich einmal, zweimal, dreimal, aber wenn alle Namen anders sind, dann das heißt also, man hat irgendwie was anderes geschrieben. Ja? Und das kann ja nicht von Gott sein, wenn alles verschiedene Namen sind. Okay? Gut, jetzt sind wir ganz offen für den Dialog und sagen, es könnte ja sein, dass überall beim ersten Mal der Erstname erwähnt ist und beim zweiten der Zweitname. Oder der Vorname, der Nachname oder der Vorname, Spitzname. Könnte sein. Okay, akzeptieren wir. Aber da gibt es ein zweites Problem. Und zwar die Anzahl der Nachkommen zwischen, die Anzahl der Väter von zwischen Jesus und Ibrahim, das sind nicht die gleiche Anzahl bei beiden. Da gibt es unterschiedliche Anzahl. Also beim einen, ich habe jetzt vergessen die Zahl, aber beim anderen sind es zum Beispiel 30, beim anderen sind es 20. So. Und das kann nicht stimmen. Ja? Das ist ein klarer Widerspruch. Und unter anderem ein grober Fehler im Matthäus-Evangelium ebenfalls, wo steht, dass er will beweisen, dass Jesus stammt ab von Ibrahim. Und dann erzählt er, Jesus, seine Mutter, hat er keinen Vater gehabt, ja? Seine Mutter war Maria und ihr Mann war Josef. Und dann sagt er von Josef bis Ibrahim. Ja? Das heißt also, es gibt aber keine Verwandtschaft zwischen Josef und Maria. Das heißt also, der Baum, den er gezeigt hat, war von Josef. Auf Deutsch Josef, aber das ist halt nicht der Prophet Josef, ein anderer, ja. Also das passt einfach vorne und hinten nicht, ja. Also da ist zum Beispiel ein klarer Widerspruch. Und noch was anderes, ein paar andere interessante Sachen, die ich euch nicht vorenthalten möchte, weil wir einfach zehnten Vers haben. Allah subhanahu wa ta'ala stellt die Behauptung auf, sondern Allah subhanahu wa ta'ala bestimmt, dass wenn ein Buch jemand Allah zugeschrieben wird und es ist nicht von Allah, dann müssen darin Widersprüche sein. Wir finden zum Beispiel, dass über Isa a.s. im Lukas-Evangelium Folgendes gesagt wird. Ich lese es mal auf Englisch vor, weil da finde ich die englischen Zitate interessanter. Und zwar Folgendes heißt es hier auch im dritten Kapitel. And Jesus himself began to be about 30 years of age, being, Klammer auf, as was supposed, Klammer zu, the son of Joseph. Das heißt auf Deutsch, Jesus begann zu predigen im Alter von etwa 30 Jahren. Klammer auf, Entschuldigung, er war, Klammer auf, wie man meinte, Klammer zu, der Sohn von Josef. Klar? Er war, Klammer auf, wie man meinte, wie die Leute gedacht haben zumindest, stimmt aber nicht, Klammer zu, der Sohn von Josef. Dieser Satz in Klammern, den hat man reingetan, weil wenn der nicht da steht, dann heißt es, er war der Sohn von Josef. Und das ist ein Problem, weil Josef war nicht Sohn von Josef. Okay? Deswegen hat man einfach diese Klammer reingetan, als Tafsir sozusagen, als Erläuterung. Aber natürlich also kann man darüber streiten, ne, ob das wirklich noch als Tafsir gilt. Man hat ja die Bedeutung geändert. Ja? Aber jetzt guckt man einfach in eine andere Version von der Bibel rein. Dort heißt es ganz einfach, der gleiche Satz, nur die Klammern sind weggelassen. Was heißt das? Das heißt, dass plötzlich jetzt dieser Satz, der in den Klammern war, wie man meinte, ja, der wurde plötzlich zu den Worten Gottes erhoben. Vorher war es nicht Wort Gottes, aber in Klammern, ganz ehrlich, aber jetzt hat man einfach die Klammern rausgemacht und plötzlich sind es Gottes Worte geworden. Ja? Das ist unglaublich in fast allen Versionen der Fall. Ja? Das ist eine Sache. Es gibt noch eine interessantere Sache. Und zwar, ihr wisst, der größte Unterschied zwischen dem islamischen Glauben und dem Glauben der Christen ist, dass wir an den Tauhid glauben und sie behaupten, an den Tauhid zu glauben. Okay? Sie haben eben die Trinität, ja, die Dreifaltigkeit. Und dann jeder Christ, wenn du ihn fragst, der kennt den berühmtesten Satz aus der Bibel, im ersten Brief des Johannes an die Korinther, Kapitel 5, Vers 7 heißt es folgendes: Das ist der Beweis für ihn, der wichtigste Beweis aus der Bibel, dass eben Gott aus drei Personen besteht. Ja? Und zwar heißt es, denn drei sind, die da bezeugen im Himmel: der Vater, das Wort und der Heilige Geist. Und diese drei sind eins. Das ist die Martin Luther Bibel Version von 1545. Mittlerweile sind fast 500 Jahre, 450 Jahre vergangen. Und es gab viele andere neue Versionen. Bei den neuen Versionen hat man einfach Folgendes gemacht, die könnt ihr euch nachher anschauen. Man hat einfach diesen Vers weggelassen. Jetzt könnte man sich fragen, wieso hat man diesen Vers weggelassen? Das ist der wichtigste Vers in der Bibel überhaupt, um zu beweisen die Dreifaltigkeit der Christen. Die ganze Worte ist ganz einfach, weil die christlichen Gelehrten, die die neuen Versionen gemacht haben, waren so ehrlich und haben zugegeben, dass dieser Vers eigentlich niemals da war. Sondern in den ältesten griechischen Manuskripten, die man hat, war dieser Vers niemals da. Sondern den hat man irgendwann hinzugefügt. Also haben sie gesagt, machen wir wieder weg. Das Witzige an der Sache ist jetzt noch zusätzlich, die gleiche Version dieser Bibel, Martin Luther Bibel 1545, sie selbst gibt es in zwei Versionen. Einmal mit dem Vers, einmal ohne den Vers. Vor ungefähr 5 Jahren, als ich auf dieser Website war, war der Vers drin. Wenn du heute gehst auf die Website von dieser Firma, ist dieser Vers weg. Einfach weg. Ja? Ich bin froh, dass ich das damals gespeichert habe. Da weiß ich nämlich, dass es so war. Ja? Und da sieht man, dass diese Verfälschungen, man kann sie natürlich auch Korrektur nennen in diesem Fall. Ja? Klar, nur, weil man hat ja das weggemacht, was eigentlich drin, gar nicht drin war. Aber die Frage ist natürlich, wie glaubwürdig ist das Ganze noch in Zukunft? Ja? Und wie gesagt, liebe Geschwister, dafür gibt es viele, viele Beispiele. Die Christen bezeugen das. Das sind Bücher von den Christen, nicht Bücher von den Muslimen. Okay? Die bezeugen, dass Allah subhanahu wa ta'ala eben hier die Wahrheit gesprochen hat. Und somit wissen wir mit Gewissheit, Alhamdulillah, also diese Widersprüche gibt es natürlich im Alten Testament ebenfalls, aber somit wissen wir mit hundertprozentiger Gewissheit, dass die Bibel als Gesamtes nicht Gottes Wort sein kann. Es könnte sein, dass Fragmente davon Gottes Wort als Übersetzung sind, weil Original haben wir sowieso nicht mehr, aber als Ganzes können es auf keinen Fall mehr der Fall sein. Im Koran, Alhamdulillah, gibt es keine Widersprüche, und wenn du einen Widerspruch glaubst zu sehen, wie vorhin in dem Vers, den wir gesehen haben, in den Versen 78 und 79, dann ist es immer entweder, liebe Geschwister, so, wenn jemand einen Widerspruch sieht, dann entweder, weil er zu wenig Wissen hat, kann er den Widerspruch nicht erklären, der eigentlich keiner ist. Wir haben es ja erklärt. Oder die Person gibt sich nicht genug Mühe. Und wenn sie wollte, hätte sie Bücher aufschlagen können und lesen können, was die muslimischen Gelehrten dazu sagen, was der Prophet sallallahu alaihi wa sallam zu den Versen gesagt hat, dann wüssten sie, was diese Verse bedeuten. Und die dritte Sache ist, der dritte Grund, warum man Widersprüche sieht, ist eben eine schlechte Absicht natürlich. Es gibt manche Leute, sie wollen Widersprüche sehen und sie wollen versuchen zu beweisen, dass der Koran nicht Gottes Wort ist und so weiter. Und das natürlich ist auch ein Grund, ja. Aber, Alhamdulillah, das ändert ja an der Wahrheit nichts. Also wenn man etwas ändern will, ändert ja an der Wahrheit gar nichts. Insofern, liebe Geschwister, schauen wir uns den 83. Vers an. Als letzten Vers für heute. Allah subhanahu wa ta'ala sagte: Und wenn ihnen eine Angelegenheit zu Ohren kommt, die Sicherheit oder Furcht betrifft, machen sie es bekannt. Wenn sie es jedoch vor den Gesandten und den Befehlshabern unter ihnen brächten, würden es wahrlich diejenigen unter ihnen wissen, die es herausfinden können. Und wenn nicht Allahs Huld und Erbarmen gewesen wären, wäret ihr fürwahr außer wenigen dem Satan gefolgt. In diesem Vers, liebe Geschwister, es gibt es eine Überlieferung bei Sahih Muslim, und zwar folgendes: Ihr wisst, dass es einen Moment gab, an dem der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam mit seinen Ehefrauen unzufrieden war, und es hat sich das Gerücht rumgesprochen, dass er sich hat von allen scheiden lassen. Und Umar ibn al-Khattab radiallahu anhu ardah ist ja zum Propheten sallallahu alaihi wasallam daraufhin gegangen, um sich zu vergewissern. Es hat ihn Sorgen gemacht, weil es sind seine Mütter, die gläubigen Frauen, die Frauen des Propheten sallallahu alaihi wasallam sind unsere Mütter. Und nicht, auch nicht zu vergessen, Hafsa, radiallahu anha, seine Tochter, war ebenfalls eine Frau des Propheten, sallallahu alaihi wasallam. Wie dem auch sei, Umar ibn Khattab hat sich dann vergewissert beim Propheten, sallallahu alaihi wasallam, die Geschichte ist ein bisschen länger, aber um kurz zu fassen, hat sich vergewissert bei ihm, und dann hat der Prophet, sallallahu alaihi wasallam, ihm eben mitgeteilt, dass er sich eben nicht hat scheiden lassen von seinen Frauen. Und daraufhin hat der Prophet, hat Umar ibn Khattab radiallahu anhu, sich dorthin gestellt und laut ausgerufen: Lam yutalliq Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nisa'ah. Der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam hat sich nicht von seinen Frauen geschieden. Der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam hat sich nicht von seinen Frauen geschieden. Und daraufhin hat Allah subhanahu wa ta'ala diesen Vers herabgesandt, und Umar sagte, dass er zu denjenigen gehört, die es herausfinden können. Und worum geht es eigentlich? Es geht ganz einfach darum, dass wenn zu den Muslimen eine Angelegenheit kommt zu Ohren, irgendeine Information, eine Nachricht kommt zu Ohren, über Sicherheit oder über Furcht, ja, und da können wir die Anmerkung auch sehen, Information über Sieg oder Niederlage des Propheten oder auch später. Irgendwie, es spricht sich rum, die Muslime haben die Schlacht gewonnen. Es spricht sich rum, die Muslime haben die Schlacht verloren. Es spricht sich rum, der Prophet ist gestorben. Es spricht sich rum, dass der Führer gestorben ist von den Muslimen und so weiter, ja. Dann gibt es manche Leute, egal welche Nachrichten sie erfahren, sie nehmen sie und geben sie weiter. Und das ist das, was hier in diesem Vers verboten wird. Dass man dies eben nicht tun darf. Sondern solche Sachen, die die ganzen Muslime angehen und zum Wohl oder zum Nachteil von allen Muslimen sein könnte, oder von vielen Muslimen sein könnte, wenn man solche Nachrichten weitergibt, die darf man nicht weitergeben. Sondern das überlässt man der Führung der Muslime. Damals den Gesandten sallallahu alaihi wasallam, beziehungsweise den Befehlshabern, die er entsendet hat, oder auch in heutiger Zeit den Befehlshabern unter den Muslimen. Und sie sind dann diejenigen, gemeint sind auch die Gelehrten und die Vernünftigen, damals besonders die großen Sahaba, sie sind dann diejenigen, die entscheiden, ob es gut ist oder schlecht ist, dass man eine Sache verbreitet oder nicht verbreitet. Denn ihr wisst, gerade so Nachrichten im Krieg und so, das kann also zu großen Nachteil der Muslimen sein, wenn ausgerufen würde, dass zum Beispiel der Führer gestorben ist oder dass eine Kompanie eine Niederlage erlitten hat oder sonst was. Das zerstört also vollkommen den Mut bei den Leuten. Ja? Und auch umgekehrt kann es Gründe geben, warum man nicht gute Nachrichten verbreiten möchte. Und solche Sachen überlässt man eben der Führung und verbreitet sie nicht. Und Umar ibn Khattab, und eben manche Leute haben eben auch verbreitet, dass der Prophet seine Frauen hat scheiden lassen. Das stimmt ja gar nicht. Hier sehen wir den Nachteil. Auch wenn die Nachricht dann nicht stimmt, bist du einer der Lügner, wenn du eine falsche Nachricht weitergibst. Und Umar ibn Khattab, radiallahu anhu, er hat verstanden, dass diese Nachricht, die er vom Propheten sallallahu alaihi wasallam bekommen hat, dass er sie eben hat nicht scheiden lassen von, dass er sich hat nicht scheiden lassen von seinen Frauen, dass es eine gute Sache ist. Und deswegen hat er es weitergegeben und ausgerufen und bekannt gemacht. Und dieser Vers bedeutet auch, dass manche Leute mehr Wissen haben als andere. Manche Leute weiser sind als andere und manche Leute manche Verse besser verstehen als andere. Und Allah subhanahu wa ta'ala endet den Vers mit: Und wenn nicht Allahs Huld und Erbarmen gewesen wären, wäret ihr fürwahr außer wenigen dem Satan gefolgt. Zu Allahs Huld gehört, dass er uns lehrte, was wir nicht wussten. Und zu Allahs Huld gehört, dass er uns den Erfolg verliehen hat, Muslime zu sein, den Weg des Islam zu wählen. Und wenn diese Huld Allahs nicht gewesen wäre und Allahs Erbarmen, dann wären wir dem Satan gefolgt. Warum? Weil wir einfach auf das Hörensagen achten. Ja? Wir lassen uns beeinflussen von dem, was Leute weitertragen, und vergeben das eben nicht weiter an das, an unsere Führung, die entscheiden soll, ob das gut ist oder nicht gut ist, was da weitergegeben wird. Und damals eben besonders die großen Sahaba und natürlich unter Anwesenheit des Propheten sallallahu alaihi wasallam, der Prophet sallallahu alaihi wasallam. Und wir wären dem Satan gefolgt, weil wir alles glauben, was andere Leute sagen, und auch wenn es vom Shaitan kommt und zum Nachteil von den Muslimen ist, trotzdem würden wir einfach glauben, was dort gesagt wird. Ja. Und Allah weiß am besten Bescheid. Wa sallallahu wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima kathira.